Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier sprechen immer zwei Leute über einen Predigttext, über den gepredigt werden soll. Heute sprechen wir über den vierten Advent und wir sind heute wieder Astrid, mich kennt ihr schon, ich bin öfters dabei, und
Lea, mich kennt ihr so vielleicht manchmal ein bisschen, ich bin an der Uni Tübingen und promoviere da.
Genau, und wir haben vor einem Jahr, für aufmerksame HörerInnen, ihr wisst es natürlich, auch schon einen Podcast zum vierten Advent aufgenommen, und weil das uns so viel Freude gemacht hat, passend zum Sonntag, dachten wir, wir nehmen auch zu diesem vierten Advent auf, und dann ist uns so aufgefallen, dass der vierte Advent ja am heiligen Morgen ist, und wahrscheinlich werden nur die Nerds in den Gottesdienst kommen, wenn überhaupt Gottesdienst stattfindet.
Aber es ist ja auch ganz schön, irgendwie mal zu sagen, okay, wir haben dann auch die Chance, vielleicht gerade in der Adventszeit nicht so einen krassen Weihnachtsfokus machen zu müssen, weil das ja am Abend dann noch bedient wird, sozusagen, sondern können uns einfach mal ganz normal den Predigtext widmen, der tatsächlich auch sehr spannend ist.
Und aus dem Ersten Testament, also jetzt auch keinen, also eigentlich überhaupt keinen Adventsbezug vom, zumindest von den VerfasserInnen her, würde ich sagen. Aber natürlich auch ein Referenztext, zum Beispiel für Matthäus. Aber hört selbst rein, wir hören den Predigttext aus Jesaja 62, 1 bis 5 nach der Luther-Übersetzung, weil die ist näher am Urtext und
ja,
Lea liest.
Ich lese gerne
vor. Ist okay.
Genau. Und ich finde sie auch ein bisschen, also ein poetischer Text, ist ein Gedicht, und da finde ich passt die Luther-Übersetzung ganz gut. Also, um Zions Willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel. Dass die Völker sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene, und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land liebe Frau, denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien, und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen.
Genau, 5 Verse voller Bildgewalt. Hier so am Ende des Jesaja-Buchs, nicht ganz am Ende, wir haben noch 4 Kapitel, aber irgendwie doch, ich finde, es klingt schon so nach Finale.
Mhm. Ja, ja. Da ist schon viel Paukenschlag.
Genau. Also, Jerusalem war zerstört, ist zerstört, und es gibt eine Vision von einem neuen Tempel. Der Tempel kommt jetzt hier nicht explizit vor, und doch aber eben ein neues Gesicht von Jerusalem, und nicht nur ein neues Gesicht, sondern auch ein neuer Name.
Genau. Ja, und ich finde es ganz spannend, wie der Text so ein bisschen beginnt mit der Person, die spricht und die überhaupt die reden muss. Also die Person hat sich gar nicht ausgesucht, darüber zu reden, sondern sie sagt, sie muss reden. Sie kann nicht schweigen, um Zions Willen und um Jerusalems Willen, und zwar für eine ganze Weile noch, nämlich bis seine Gerechtigkeit aufgeht und bis sein Heil brennt wie eine Fackel. Also wirklich eigentlich aus einer Situation des Unheils heraus und auch wirklich aus einer Situation der Ungerechtigkeit heraus. Und die kann man sich sicherlich auch, obwohl wir jetzt schon in der nachexilischen Zeit sind, vorstellen, dass es ein Unheil auf ganz vielen Ebenen ist. Sozial, politisch, ökonomisch, das sind so Neuanfängen, auch ganz viel Unsicherheit und Instabilität drin steckt. Und da ist so ein Sehnen drin, das, ich finde, diesen ganzen Text prägt.
Mhm.
Was am Anfang ganz wortgewaltig ausgedrückt wird.
Ja. Und dann eben diese verschiedenen Themen, die damit drin sind, die Völker, die kommen, die... Ja, und dann eben, wie du gesagt hast, auch diese Hochzeit und eben die Umbenennung, wir haben das jetzt nur so angerissen, aber von der Verlassenen und Einsamen hin zu meine Lust und liebe Frau. Also ich merke, dass diese Hochzeitsmetaphorik mich auch so ein bisschen befremdet, aber dass sie auch heutzutage sogar immer noch verwendet wird, auch wenn es um Städte geht. Städte ja irgendwie oft weiblich sind, also in anderen Sprachen sowieso, aber auch bei uns, wir wohnen ja beide in Tübingen und eine Kollegin hat mich neulich darauf hingewiesen, dass Lustnau, ein Ortsteil von Tübingen, nochmal wirklich damit wirbt, dass es die reiche Braut ist, die Tübingen 1934 geheiratet hat, als Lustnau eingemeindet wurde. Und irgendwie, das ist, also weil halt da so eine reiche, was war denn das irgendwie, halt, Egeria war glaube ich so eine Färberfirma oder so und eben dadurch war da richtig viel Geld zu holen und das ist irgendwie so, hat halt so was Befremdliches, finde ich, und auch was Richtung Verdinglichendes in dem, wie es auf jeden Fall in diesem Beispiel von Tübingen Lustnau beworben wird oder rezipiert wird. Und aber ich würde sagen, wenn wir halt diesen Text jetzt bei Jesaja zum Beispiel lesen oder auch sonst diese Beziehung von Gott und Jerusalem, die durch diese Heirat ja oder diese Braut-Bräutigams-Metaphorik ausgedrückt wird, dann ist es ja wirklich eigentlich eine Wertschätzung und auch eine Versinnbildung von dieser innigen Beziehung.
Und ich finde es auch spannend, dass es hier auch ganz stark mit der Freude verbunden wird. Also die, sozusagen diese, ist auch vom Wortspiel bei Luther mega cool, freien und freuen. Mhm. Wer freit, der freut und so. Das fand ich schon mal nice. Aber auch tatsächlich, also dass die Freude so im Vordergrund steht. Da geht es jetzt nicht drum, du bist mein und jetzt habe ich sicher, dass du nie wieder zu einem anderen gehst oder so eine Verdinglichung. So, ja. Ich habe dich jetzt gecashed, weil du so reich bist. Sondern es geht um die Freude an dieser Beziehung. So lese ich das zumindest. Und es ist auch ein Kapitel zuvor in Jesaja 61,10. Da kommen die auch schon mal vor, Braut und Bräutigam. Wie die sich ankleiden, wird da thematisiert. Deswegen, ich glaube, ich würde das hier wirklich auf der Beziehungsebene lesen und ich glaube, das wird auch dem Text gerecht. Und spannend ist ja auch, mir ist ursprünglich bei der Ehemetaphorik, sind mir gleich diese Passagen bei Hosea eingefallen, wo es ja darum geht, irgendwie Jerusalem war untreu und überhaupt das Volk Israel ist untreu und jetzt gibt es so einen Ehebruch. Und kommt aber spannenderweise in Jesaja gar nicht vor, auch nicht in den früheren Büchern innerhalb von, oder früheren Kapiteln innerhalb von Jesaja. Auch nicht bei Proto-Jesaja, sondern es geht wirklich, der Ehebund oder die Eheschließung wird nur unter der Perspektive der Erneuerung und Wiederbelebung einer Beziehung eigentlich, oder nicht mal Wiederbelebung, sondern eine andere Form von Beziehung, wie sie es vielleicht davor noch nicht war, ins Auge gefasst.
Und spannend finde ich wirklich, dass es hier ja ausdrücklich auch eine Liebesheirat ist eigentlich, also eben schon in den Bezeichnungen von meine Lust und liebe Frau kommt es ja raus, dass es jetzt nicht nur irgendwie eine verzweckte Heirat ist. Und auch die Stelle, auf die du dich gerade bezogen hast in Jesaja 61, wenn Bräutigam und Braut sich vorbereiten auf die Hochzeit, dann freuen die sich eben auch, wenn die sich ankleiden. Also wie du sagst, es ist so eine Freude und wirklich eine gewollte Beziehung, die eben auch Lust auslöst und Freude. Und das ist, glaube ich, ja auch für die Rezipientin da auch irgendwie eine coole Perspektive zu sagen, nach der Zerstörung und dem Exil und so weiter werden wir wieder in Freude leben. Mhm. Also ich finde, es hat auch, übertrifft auch nochmal so ein Shalom-Begriff, von dem wir sind, wobei Shalom ist, das ist wahrscheinlich da auch drin, aber so dieses eben, es geht uns nicht nur gut, wir sind nicht nur abgesichert und können wieder heil leben, sondern nee, wir haben auch wirklich wieder ein voll schönes Leben in Fülle. Also, und das ist schon total schön, finde ich.
Ja, und es ist ja auch so eine Hoffnungsperspektive und die, finde ich, ist gerade im Advent ganz arg wichtig. Ich habe mich kürzlich mit einer Freundin drüber unterhalten, wie krass auch der gefühlte Unterschied in der Gesellschaft ist zwischen Dezember und Adventszeit und Januar. Mhm. Und unser Beispiel war so, wenn man im Dezember in der Adventszeit jemanden anrempelt, ist die Erwiderung meistens, oh, kein Problem, alles gut, la la la. Während wir im Januar jemand anrempelt, so, kann es nicht aufpassen und so. Ich glaube schon, dass diese Adventsstimmung und das Licht in der Dunkelheit und so ein bisschen eine Perspektive und auch wirklich die Vorfreude auf, ja, eine Vorfreude und die Freude, dass das uns hilft, auch gerade in irgendwie dunklen Jahreszeiten und irgendwie vielleicht bedrückenden Situationen, mit der Welt umzugehen und nicht zu verzweifeln, weil es gibt ja genug, anhand dessen man verzweifeln könnte. Und zu sagen, wir brauchen auch Freude. Wir brauchen nicht nur, es ist alles okay und passt schon, weil das trifft zumindest, also auf mein Leben kann ich eigentlich zum Glück, Gott sei Dank, fast immer sagen, es ist alles okay.
Ja.
Selbst wenn ich keinen guten Tag habe, ist bei mir eigentlich alles okay. Es gibt nichts, was mein Leben bedroht, es gibt nichts, was meine Familie bedroht, es gibt nichts, was meine Existenz bedroht.
Ja.
Und trotzdem, es ist nicht gleich wie Freude. So. Mhm. Und ich finde diese Freudenmomente super wichtig.
Ja.
Ja,
und das ist spannend, was du sagst mit dieser Bedrohung, weil wir haben uns ja den Text auch gesucht und haben gesagt, oh ja, wir haben voll Lust, zu Jesaja was zu machen zum vierten Advent, irgendwie im Spätsommer.
Ja.
Du wolltest von deinen schönen Erinnerungen aus Jerusalem berichten und so weiter. Ja, und dann kam der Oktober und es gab die Angriffe und die Geiselnahmen durch die Hamas und plötzlich ist irgendwie dieser Text, der von Jerusalem ja eigentlich auch in einem, auf jeden Fall ja nicht nur irdischen, nicht nur einer irdischen Dimension spricht, sondern auch in einer fiktiven oder visionären himmlischen Dimension. Aber trotzdem, wenn Jerusalem in diesem Text drin steht, also kann ich den in der jetzigen Situation gerade trotzdem nicht lesen und könnte ihn, glaube ich, auch nicht predigen, ohne dass da irgendwie gerade diese Konflikt, Auseinandersetzung, Krieg in Israel-Palästina irgendwie mitklingt.
Ja.
Und das ist schon herausfordernd an so einem Vormittag, finde ich, bevor man dann abends erzählt, dass dann ein Kindlein in Bethlehem im Stall geboren ist.
Voll. Ja. Ja. Und also auch diese ganze, ne, ich finde auch diesen Konflikt, den Krieg, einfach persönlich so betroffen machend. Und ich finde, man sollte diesen Text jetzt nicht irgendwie als konkrete politische Botschaft verstehen oder so und auch keine konkreten Schlüsse daraus ziehen. Aber reflektieren irgendwie, wie sehr wir komischerweise durch unsere religiösen Traditionen nochmal ganz anders mit dieser Stadt verbunden sind. Und zwar, ich glaube, das ist in der weltweiten Perspektive. Also egal, mit wem ich mich in letzter Zeit unterhalten habe, aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Ländern und Religionen, alle, mit denen ich gesprochen habe, haben eine ganz besondere Betroffenheit zu diesem Konflikt, der ganz anders ist als zum Beispiel der Russland-Ukraine-Krieg. Und da geht es gar nicht darum, irgendwie das eine gegen das andere aufzuwiegen oder auszuspielen, sondern einfach nur zu sagen, das ist irgendwie eine Beziehung. Und gerade um unsere Weihnachtszeit herum wird es nochmal natürlich irgendwie besonders heikel. Gleichzeitig finde ich es auch jetzt für diesen Text ganz spannend, weil ich eben, wie gesagt, sonst im Sommer, glaube ich, noch mega, also nur positiv darauf geschaut hat und gesagt hat, wow, und toll und schön und also da würde ich sofort jederzeit zurückgehen. Und jetzt diese Diskrepanz in der aktuellen Situation mir schon auch ein bisschen die Augen öffnet für den ersten Vers in dem Text. Und dieses Aushalten, bis seine Gerechtigkeit aufgeht, was impliziert, es ist voller oder zumindest mit Ungerechtigkeit, bis sein Heil brenne, bis seine Vollständigkeit brenne, was impliziert, jetzt ist es gerade unvollständig und unheilsam. Genau. Das finde ich da ganz wichtig. Und eben, es geht uns hier nicht darum, irgendwie eine politische Botschaft daraus zu ziehen, aber vielleicht einfach darauf hinzuweisen, was auch die Brutalitäten unserer Zeit mit uns machen. Und es zu reflektieren und vielleicht auch anzubieten den Gemeindegliedern, zu sagen, es geht jetzt nicht darum, dass wir diesen Konflikt lösen, sondern es geht darum, dass wir das reflektieren, was es mit uns macht. Und aber auch vielleicht ein bisschen zu lernen, unsere Hoffnung so zu artikulieren, dass sie nicht banal oder vorschnell ist oder und auch ein bisschen vielleicht die Verborgenheit der Freude und des Glitzerns, dass das nur so manchmal durchscheint und dass das andere genauso da ist. Und ich glaube auch in diesem Text da ist. Also deswegen würde ich das genau wie du lesen, als Text, der schon im Hier und Jetzt anfängt, mhm. aber durchaus ganz viele eschatologische ja. Obertöne und Klänge hat und ja, so viele Traditionen auch aufnimmt, die mhm. ja immer eschatologisch gedeutet wurden. Die mhm. Königstradition, mhm. die Ehetradition, die Vision der Gerechtigkeit. Mhm. Das sind ja eigentlich alles, ja, auch die Lichtmetaphorik. Mhm. Das sind visionäre Traditionen von mhm. von einer großen Hoffnung. Und ja.
Ja, voll. Und ich finde es voll interessant, was du sagst, dass du ohne den Konflikt jetzt diesen Text so rein positiv gedeutet hättest. Und ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen in den Kontext geguckt. Und da, ich meine, in diesem Kontext, in den der Text reingeschrieben ist, da sind ja auch, ist die Zerstörung eigentlich ja sichtbar. Mhm. Auch wenn sie gerade in diesen fünf Versen vielleicht nicht sichtbar ist, weil die eben die Vision entfaltet von, wie wäre es denn, wenn Jerusalem wieder aufgebaut wäre. Aber wenn man in 61 Mitte, also Vers 4 zum Beispiel, guckt, wo es auch davor um die Gerechtigkeit geht, dann da steht da eben, dann, also ich bin jetzt in der Basisbibel, aber ja genau, dann bauen sie die Städten wieder auf, die seit langem in Trümmern liegen, die zerstörten Wohnorte ihrer Vorfahren stellen sie wieder her, sie erneuern die verwüsteten Städte, die seit Generationen verödet waren. Also ich finde, das sind schon auch ziemlich sprechende Bilder von Zerstörung, von Krieg oder eben ja Unterdrückung. Und da zu sagen, da bauen wir uns jetzt kein Luftschloss, aber eine Vision von dem, wie das aussehen könnte. Und genau, ich finde, so zwar nichts direkt zu dem Textzusammenhang zum Thema, aber ich habe Lea vorhin gesagt, dass für mich dieser Text voll resoniert mit, ich assoziiere den mit Tobit, mit dem Buch, also dem Apokryphenbuch Tobit aus dem 13. Kapitel, wo eben auch so eine Vision von einem wiederhergestellten Jerusalem beschrieben wird. Genau. Und das eben wieder aufgebaut wird und das eben mit sehr prachtvollen Bildern, eben deine Tore Jerusalem werden von Saphir und von Smaragd erbaut werden, von Edelsteinen all deine Mauern. Die Türme Jerusalems werden mit Gold erbaut werden, ja, ihre Zinnen mit reinem Gold. Also auch ein bisschen drüber von der Vorstellung, ein bisschen so wie wenn so, also so viel, viel Lametta am Weihnachtsbaum. Aber einfach so diese prachtvolle Vorstellung als glänzende Inspiration für das, wie wir eigentlich die Gesellschaft transformieren wollen, jetzt groß gesagt, oder auch einfach ganz konkret Zerstörung aufarbeiten wollen vielleicht auch und eben auch einfach ganz materiell wieder so herstellen wollen, dass wir da gut und in Freude leben können. Mhm. Und mich hat das auch jetzt erinnert an Sarah Köhler und Maya Göpel, die immer wieder auch so von Paradeisen statt Apokalypsen sprechen in so einem kapitalismuskritischen, auch klimagerechten Zusammenhang und sagen, wir brauchen eben auch positive Visionen, um Gesellschaft umzubauen. Und natürlich sind einfach gerade auch die apokalyptischen Bilder so sehr, sehr präsent. Also und ja auch irgendwo zu Recht, weil ich glaube, es ist bedrohlich, was gerade klimamäßig passiert, was an Kriegen passiert, was an Rechtsextremismus und Faschismus irgendwie wieder hochkommt auf eine bedrohliche Art und Weise. Und da aber zu sagen, wir brauchen positive Bilder und das, finde ich, gibt Jesaja her und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir immer wieder diese groteske Geschichte vom Kind im Stall erzählen, Jahr für Jahr.
Jedes Jahr neu.
Genau.
Ja. Ja, und auch ein bisschen dieses Widersinnige. Also warum soll ein Kind im Stall gerade jetzt die ganzen Verhältnisse dieser Welt umdrehen und transformieren? Warum? Ausgerechnet. Und dann wird dieses Kind auch noch zum Schluss gekreuzigt und denkt, yo, gute Botschaft. oder dann als erwachsener Mensch zum Glück, aber trotzdem. Aber trotzdem diese paradoxe Hoffnung zu artikulieren. Mhm. Und da finde ich es auch nochmal was theologisch ganz Wichtiges, jetzt in dem Kontext, dass diese Vision auch im strengen Sinne des Wortes ja nichts ist, was Menschen machen. Also keiner setzt sich hin und sagt, ich mache mir jetzt mal eine Vision.
Ja.
Und setzt sich an den Schreibtisch und ne, die sondern eine Vision hat und ich glaube auch ganz im profanen Sinne immer was mit einer Eingebung zu tun. Mhm. Ich kann meine Vision nicht erzwingen. Mhm. Ich kann eine Einsicht nicht erzwingen. Aber wenn ich mal eine Einsicht hatte, dann trägt die mich. Und gibt mir Perspektiven und dann vergesse ich die auch nicht mehr. Während das, was ich mir manchmal selber mühsam erarbeite, das ist viel, es trägt mich viel weniger und das vergesse ich viel leichter, als wenn ich mal so eine, richtig so BÄM, bis sich irgendwie Zusammenhänge erschlossen haben. Und diese Gegebenheit von Einsichten und diese Unverfügbarkeit, die finde ich, ist hier auch so angedeutet. Vielleicht ist auch ein bisschen meine Überinterpretation. Aber ich finde es so spannend, dass der neue Name Jerusalems, der hier, oder der neue Name Zions, der da verliehen wird, aus dem Herrn des Mund kommt. Aus dem Mund des Herrn so kommt. Also, ne, des Herrn Mund wird diesen neuen Namen nennen. Ja. Und es wird auch nicht abschließend geklärt, was das für ein Name ist. Es wird dann später kommen, zwar diese Beispiele von wegen nicht mehr die Verlassene und die Einsame, sondern meine Lust und liebe Frau. Aber das sind ja nur Umschreibungen. Mhm. Und dieser neue Name bleibt eigentlich an sich ein Geheimnis und kommt von Gott her. Mhm. Und ich finde auch, wir haben vorher so ein bisschen über die Dynamik dieses Psalms oder diese Psalmverse gesprochen. Und das ist ja eigentlich das fängt an mit diesem Sehnen des Sprechers, der sagt, ich muss über diese Sache reden. Und dann nimmt es so eine ganz dramatische Wendung und es crescendiert eigentlich immer mehr und es nimmt immer mehr an Intensität und Beziehung zu und entgleist vielleicht auch der sprechenden Person so ein bisschen oder so verliert auch ein bisschen die Kontrolle darüber. Ne? Weil erstmal geht es dann in Vers 2 diesen plötzlichen Wandel hinzu, dass die sprechende Person zu Jerusalem und Zion hinspricht, deine Gerechtigkeit, deine Herrlichkeit, du wirst sein wie, dann kommt plötzlich der Herr ins Spiel, ne, in der Hand des Herrn, in der Handfläche eigentlich Gottes dann, wenn man noch ins Hebräische schaut. Also auch so erstmal eine neue Person, Gott kommt plötzlich ins Spiel, aber dann auch mit der Handfläche was ganz Intimes, was ganz Nahes. Und dann auch mit dieser Namensfrage, die so ein bisschen eine Entzogenheit hat. Mhm. Wer weiß, wie dieser Name nachher ist. Wir tasten den mal nach. Mhm. Wir probieren es aus, versuchen Worte zu finden für diese Vision. Mhm. Die haben wir aber nicht.
Ja.
Sondern wir tasten ihr nach. Und letzten Endes ist es eigentlich die Freude zwischen Bräutigam und Braut.
Ja.
Und Gott wird sich über dich freuen. Aber da hat es eigentlich, also es ist gar nicht mehr in der Verfügbarkeit der sprechenden Person. Sondern das hat so richtig so eine Eigendynamik gewonnen und hat da auch, ich finde, diese Freude ist deswegen so wirkmächtig, weil sie nicht produzierbar ist. Es ist ein Sehnen und nachher steht dieses große Glanzlicht der Freude und es ist irgendwie so ein Hin und Her probieren. Aber ich glaube, deswegen muss es auch ein Gedicht sein. Das muss diese Gedichtform haben und hat ja auch nach der hebräischen Struktur mit immer diesen gleichen Versen, die immer gleich gestaltet sind, das ist ja eigentlich die Gedichtform par excellence. Ja. Und ich finde, das kann auch nur Lyrik diese Hoffnungen formulieren, die dann irgendwie so eine Eigendynamik gewinnen und selber sprechend werden.
Ja.
Ja. Deswegen, ich finde das poetisch ganz unglaublich.
Ja.
Ja.
Voll, und hier diese Parallelismen funktionieren da echt auch, finde ich, voll gut. Einerseits eben so als Gegenüberstellung, eben man soll dich nicht mehr nennen so, sondern so, oder eben nochmal als Doppelung, so diese Krone in der Hand und königlicher Reif in der Hand. Oder dann eigentlich als Steigerung in Vers 5, so dieses, denn wie ein junger Mann an die Jungfrau freut, so wird dich dein Erbauer freuen und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Also eben auch dann nochmal, also zuerst junger Mann und Jungfrau und der Erbauer und dann wird es nochmal benannt eben als das Hochzeitspaar und Gott, bäm,
ja.
So.
Ja.
Und das ist echt voll schön. Ich finde diese Freude, wie du gesagt hast, ich glaube, daran würde ich es vielleicht auch ein bisschen aufziehen, den Text und würde in der Predigt versuchen, aber wirklich in dieser Traditionsgeschichte von Jesaja und dem Ersten Testament zu bleiben, eventuell mit einem kleinen Ausflug zu Tobit. Aber genau, gerade weil wir ja auch am Anfang des Gesprächs gesagt haben, wahrscheinlich kommen vor allem die Nerds und man muss jetzt nicht am heiligen Vormittag einen Weihnachtsgottesdienst draus machen oder einen krassen christlichen Adventsbezug in die Predigt reinlegen, wäre so unsere Devise.
Ja, unser Vorschlag.
Genau.
Und also man kann ja auch gerade diesen Freudenbezug, der ist ja auch sehr cool im Wochenspruch eigentlich da. Mhm. Freut euch in dem Herrn alle Wege aus Philipper 4. Und darüber kann man ja nochmal sehr gut dann auch einfach den sozusagen Kirchenjahreskontext aufgreifen, auch über die Wochenlieder. Da haben wir gerade schon vorher ein bisschen rumgeguckt. Es werden ja zwei vorgeschlagen, Nun jauchzet all ihr fromm oder O komm du Morgenstern. Mhm. Beide haben irgendwie so ihre charmanten Seiten und betonen nochmal diese Freude, aber schon auch mit der Zerrissenheit und dem Kaputten. Also es ist eigentlich spannend, wie beide Lieder das so ein bisschen aufgreifen. Dann ist uns natürlich spontan Tochter Zion noch gekommen, wo es dann dieses ganz Überschwängliche und auch sehr Vertraute, was ja auch super schön ist. Also vielleicht kann man tatsächlich einfach wirklich die anderen liturgischen Elemente nutzen, um den Tagesbezug herzustellen und kann sich in der Predigt einfach völlig dem Text widmen, ohne da jetzt was reinzulegen, was vielleicht gar nicht so sehr, zumindest vom VerfasserInnen Kontext hier drinsteckt.
Genau, und bei diesem O komm du Morgenstern finde ich das einfach so schön, diesen Refrain auch mit freut euch, der Herr ist nah, weil das halt so voll schön diesen Wochenspruch reinspielt und irgendwie wirklich auch diese Freude, finde ich, so transportiert und auch so was Pompöses, Eigendynamisches irgendwie hat, finde ich. Genau, und dann kam mir ein Lied, was du dann gesagt hast, das ist ja eigentlich ein Morgenlied und gar kein Adventslied, das Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffenen Lichte, um diesen Glanz reinzubringen, der in Vers 1 reinkommt, als eben Glanz der Gerechtigkeit irgendwie auch. Und vielleicht auch diese Kronenleucht, was königliche Reif, nein, da steht nicht wirklich, dass Kronen und königliche Reif leuchten, aber irgendwie, es ist ja doch klar, dass die leuchten und haben für mich irgendwie auch so eine Assoziation von Kavod, auch wenn die Kavod jetzt hier nicht in dem Text drin ist, also eben diese göttliche...
Doch, in Vers 2.
Na guck, du hast den Text noch besser durchdrungen, genau. Die Herrlichkeit, genau. Na klar, die Könige deine Herrlichkeit.
Also ist alles da.
Also wunderbar, dann haben wir die Kavod eben, die uns umzingelt mit ihrem Glitzer. Genau.
Ja. Was ja auch cool ist, ne? Also gerade dieses ganze Lambeiter, da wirkt das Glitzer ja auch so ein bisschen billig. Aber wenn man sich mal vergewissert, dass der Glitzer hinweist auf die Herrlichkeit Gottes, das ist ja nochmal ein ganz anderes Bam, als nur so, oh, wir sind alle nostalgisch und romantisch, weil es so voll Weihnachten und so.
Das stimmt. Vielleicht habe ich dieses Jahr einen anderen Bezug zu Lametta und überhaupt diesem drüber. Ja. Weil es ist die Eigendynamik des göttlichen Glanzes, die einfach zu arg in Kitsch...
aber so in Gewaltigkeit. Also ich war jetzt letzte Woche in Istanbul und war in ganz vielen Moscheen und das finde ich immer wieder so schön, wie mich Moscheen einfach von ihrem Raum, weil sie hoch in diese große Kuppel gehen, also zumindest viele und die, in denen ich jetzt war. Und für mich kommt da immer ganz stark die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck, wo ich denke, das ist so schön, diese Majestät und dieses und diese Mischung gerade in, zumindest mir geht das so, wenn ich dann unten den Teppich habe, und oben diese Kuppel und diese Mischung zwischen Behaglichkeit und ich bin da, ich fühle mich da wohl und aber der Größe Gottes und der unfassbaren Majestät und Erhabenheit. Das sind dann auch irgendwie Dimensionen Gottes, die sich mir da ganz intuitiv erschließen. Da muss ich gar nicht irgendwie drüber nachhirnen oder so, sondern das ist pah, das ist einfach da. Und aber trotzdem eine Herrlichkeit, die mich nicht klein macht, sondern die mich umfängt.
Ja.
Und so, und deswegen, also ich finde, dem Leuchten kann man durchaus auch nachgehen und all den Glitzerelementen, die da drin stecken.
Umfangen ist natürlich auch ein bisschen behaglicher. Also deshalb, ich glaube, ich habe umzingeln gesagt oder so. Aber es hat ja eben dieses Reifkrone, irgendwie, die Kavot ist ja schon umfangen. Was, diese, wie heißt es da beim Saturn, diese...
Oh, ja, ich weiß, was du meinst.
Genau, dieser Ring, der um den Planeten, also so, hat sowas eben, was einfach als Licht... Element irgendwie um einen rum ist oder eben um den Zion, um die Stadt Jerusalem.
Ja, und auch diese Heiligenscheine.
Genau,
also
genau.
Das hat die schon
Und damit, das wäre eigentlich auch noch, das wäre ein sehr sichtbares Motiv. Also wenn wer auch immer jetzt eben nicht nur für Nerds einen Gottesdienst macht, sondern Familiengottesdienst zum Heiligen Vormittag, weil nachmittags ja alle schon bei Oma und Opa sind, keine Ahnung, gibt's auch manchmal ja. Dann könnte man auch mit diesen Reifen voll gut arbeiten, sozusagen. Also, weil Heiligenschein ist voll Bildliches, was alle kennen und was man auch, wenn man noch ein cooles Kinderkirchteam hat, irgendwie auch noch basteln kann oder mit, man könnte sogar in dem Gottesdienst basteln, ja. Wenn man irgendwie das vorgedruckt auf Goldpapier hat oder so und genug Scheren. Das wäre natürlich ein schönes performatives Element, wenn alle dann mit Heiligenschein ja, rausgehen
aus dem Gottesdienst. Diese Drähte, die ich so, mhm. so Sternchen schon dran habe,
ja.
müssen wir im Prinzip noch abknipsen und die richtige Kopfgröße und zack und fertig. Ja. Wäre auch ein schönes performatives Element. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, das ist ja auch ein Gedicht und es ist eigentlich ein sehr sinnlicher Text, mhm. wenn man sich den mal so plastisch vorstellt. Ich ja. Glaube, da kann man sicherlich auch ja, viel machen, also mhm. mit diesem Text. Auf, und wie du sagst, für verschiedene Leute.
Mhm.
Ja.
Ja.
Genau.
Vielleicht habt ihr ja wirklich Gottesdienst oder nachdem ihr den Podcast jetzt gehört habt, denkt ihr, oh, wir müssen spontan noch eine Heilig-Vormittags-Aktion machen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Freude dabei und dann auch bei den weiteren Gottesdiensten und Weihnachten feiern und lasst euch auch von der Kavot umzingeln, wie Lametta den Weihnachtsbaum umfängt.
Genau, gesegnete Festtage.
Amen. Und bis demnächst. Macht's gut. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.